Solar Jesus aus den USA war das. Sowas wie meine Neuentdeckung. Hat übrigens auch schon mal in Berlin gespielt, im Club Berghain. Und wir kommen zu unserem Studiogast. Der ist Orni, wie sich Ornithologen mit einem Augenzwinkern auch gern selbst titulieren, und Vorsitzender des NABU Mittleres Mecklenburg. Und über beides wollen wir uns jetzt unterhalten. Hallo, Ralf Emmerich. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo. Schönen Abend.
War nicht das erste Mal, dass ich versucht habe, Sie ins Studio zu kriegen, aber jetzt hat es mal geklappt, weil doch als Vorsitzender eines recht großen Verbandes, eines Umweltverbandes, so kann man sagen, auch ja, viel Arbeit ansteht. Kommen wir vielleicht einfach mal dazu, der NABU Mittleres Mecklenburg, was ist das eigentlich? Wer gehört da alles zu?
Ja, also der NABU Mittleres Mecklenburg ist entstanden aus den beiden Kreisverbänden des NABUs, dem Kreisverband Rostock und dem Kreisverband Doberan. Und in Vorwegnahme der Kreisgebietsreform, die dann ja nicht so abgelaufen ist, wie sie mal angedacht war, haben wir uns Mittleres Mecklenburg genannt. Inzwischen ist das Mittlere Mecklenburg, zumindest in der Verwaltungsgliederung, ja, umfasst den auch den Landkreis Güstrow. Wir beschränken uns aber mit unserer Mitgliedschaft und unserem Wirken im Wesentlichen auf die Hansestadt Rostock und den ehemaligen Landkreis Doberan.
Ausgesprochen heißt das ja Naturschutzbund Deutschland, wenn ich, da sage ich nichts Falsches, und viele werden das wahrscheinlich auch hören, weil der NABU eigentlich relativ häufig auch in den Medien irgendwie präsent ist, war aber nicht immer unter dem Titel bekannt, sondern ist ja eigentlich schon ein recht alter Verein oder sowas, ne?
Ist einer der ältesten Naturschutzverbände in Deutschland, über 100 Jahre alt und firmierte fast 100 Jahre als Deutscher Bund für Vogelschutz. Und ist etwa zeitgleich mit der politischen Wende hier in der DDR dann zum NABU umfirmiert und hat hier in Rostock die Naturschutzstruktur weitgehend übernommen, die zu DDR-Zeiten existierte. Wir haben hier in der Gesellschaft für Natur und Umwelt beim Kulturbund mehrere Fachgruppen gehabt, und diese Fachgruppenstruktur hat sich weitgehend dann im NABU wiedergefunden. Während andere Verbände, der BUND, sich hier völlig neu aufgestellt haben oder die eine oder andere Fachgruppe für Stadtökologie in Rostock mit aufgenommen haben, konnte der NABU diese Fachgruppenstruktur aus der Gesellschaft für Natur und Umwelt praktisch übernehmen, oder die Mitglieder sind dort eingetreten und haben in ihren Fachgruppenstrukturen weitergearbeitet.
Ja, und der NABU, der hat, Sie haben es schon gesagt, also natürlich viele Fachgruppen jetzt unter seinem Dach versammelt. Welche Fachgruppen sind das eigentlich? Was sind das?
Ja, das sind bei uns hier in Rostock immer angegliedert auch an die Interessengebiete der Universität, das muss man so sagen. Die Fachgruppen für Geobotanik, also eine botanische Fachgruppe, die Fachgruppe für Feldherpetologie und Ichthyophonistik, also komplizierte Begriffe, das sind die Amphibienforscher und die Fischforscher. Dann gibt es zwei Fachgruppen für Ornithologie, eine Fachgruppe für Fledermausschutz, ja, und das sind und eine Fachgruppe für Entomologie.
Entomologie. Insektenkundler.
Genau.
Wie viele Mitglieder hat der NABU?
Also der NABU hat derzeit oder in den letzten Jahren relativ konstant 600 bis 700 Mitglieder hier im Regionalverband Mittleres Mecklenburg.
Interessant ist eigentlich auch, dass der NABU, ich sagte schon, doch sehr häufig in der Presse zitiert wird, in den Medien zitiert wird. Und das hat eigentlich auch seinen Grund, denn der NABU mischt sich ja auch in aktuell politische oder in Fragestellungen ein, die also auch im großen Maßstab irgendwie mit Umwelt zu tun haben und Umweltschutz in Deutschland beispielsweise oder auch überregional. Und hat da auch so einen sogenannten Verbandsstatus, ne, mit einem bestimmten Klagerecht oder sowas. Vielleicht kann man das mal ganz kurz erläutern, was das bedeutet.
Ja, das kann man erläutern. Also wer sich regelmäßig einmischt, ist der Bundesverband, der ja auch viele Themen bearbeitet. Der Landesverband macht das auf regionaler oder auf Landesebene. Wir in den Regional- und Kreisverbänden sind dann eher etwas schwach, weil wir rein ehrenamtlich arbeiten. Die Beteiligungsrechte, ich sag mal, haben ihren Ursprung darin, dass insbesondere auf juristischer Ebene immer nur klagen kann oder sich gegen Vorhaben oder Maßnahmen wehren kann, wer in seinen Rechten betroffen ist. Wenn die Natur betroffen ist, hat sie keinen Anwalt, kann sie sich nicht selbst äußern im Rechtsstaatssystem. Und deshalb wurde den Naturschutzverbänden dieses Klagerecht und damit verbunden ein Beteiligungsrecht zugesprochen. Und im Rahmen dieses Beteiligungsrechts begleiten die Naturschutzverbände Bauvorhaben, Planungsvorhaben, die landschaftsbezogen sind, und geben dazu Stellungnahmen ab. Und das machen sie manchmal ohne Öffentlichkeit, rein im verwaltungstechnischen Planungsverfahren, und manchmal mit Öffentlichkeit, je nachdem, wie sie die Kapazitäten haben und wie sie das Verfahren gezeigt halten.
Mit und ohne Öffentlichkeit, was bedeutet das?
Na, wenn wir als Verband zu einem Vorhaben beteiligt werden, dann erarbeiten wir, wenn wir das entweder für angezeigt halten oder auch ressourcenmäßig können, eine Stellungnahme, die geben wir im verwaltungsrechtlichen Verfahren oder im Genehmigungsverfahren ab, die wird dort entweder berücksichtigt oder auch nicht berücksichtigt. Ob wir mit dieser Stellungnahme, mit unserer Meinung zu diesem Vorhaben an die Öffentlichkeit gehen, ist ein zweiter Schritt. Das läuft nicht immer parallel. Wir als Regionalverband Mittleres Mecklenburg veröffentlichen inzwischen unsere Stellungnahmen auf unserer Homepage. Dort sind die einsehbar, sodass jeder Interessierte auch nachlesen kann, welche Meinung der NABU zu Vorhaben hier in der Region hat, wenn er dazu Stellung genommen hat.
Und im Kern geht es darum, abzuschätzen, ob ein Vorhaben irgendwelche Auswirkungen auf den Naturraum hat, auf Natur und Umwelt. So kann man es vielleicht sagen?
Das kann man im Kern so sagen. Das ist allerdings auch schon Aufgabe sowohl der Umweltverwaltung, die ja die entsprechenden Genehmigungen erteilen müssen, als auch der Vorhabenträger, die sich ihrer Fachpläne bedienen und diese Wirkungen auf Natur und Umwelt selbst abschätzen müssen. Eigentlich ist die Aufgabe der Verbände dort eher aus eigener Kenntnisstand heraus prüfend drauf zu schauen oder korrigierend einzuwirken, wenn das Gefühl sich ergibt, dass dem herausgearbeiteten Sachstand nicht genug Rechnung getragen wird, also dem Schutz von Natur und Umwelt nicht Rechnung getragen wird, obwohl er erkennbar ist oder auch dargestellt wurde.
Um das zu beurteilen, braucht man natürlich eine große Wissensbasis und die ist ja über lange Zeit entstanden. Ne? Also es sind ja im Grunde die Fachgruppen, die im NABU, also damals eben auch im Kulturbund und der Gesellschaft für Natur und Umwelt da irgendwie tätig waren, die einen großen Wissensstand und einen Überblick eigentlich über den, wie soll man sagen, vielleicht den Naturbestand erarbeitet haben. Das fließt da alles mit ein.
Das fließt ein, das ist auch Aufgabe des Verbandes, das zu bündeln, also die unterschiedlichen Spezialisten zusammenzuführen, ihre Meinung zusammenzuführen und dann in einer wirksamen und auch verständlichen Form in dieses Planungsverfahren einzubringen. Allerdings ist das dann meine persönliche Erfahrung, dass das nicht immer die Wirkung zeitigt, die man sich wünscht, wenn man sich ehrenamtlich einbringt und auch mit Wissen im Hintergrund. Das wird nicht immer so zur Kenntnis genommen oder gewürdigt oder führt zu den Änderungen in der Planung, die wir verhandeln. Gezeigt halten.
Aber man muss es mal würdigen, dass im Prinzip das Wissen, was also ehrenamtlich sozusagen zusammengetragen wurde, in diese Planungsprozesse ja auch ganz stark einfließt, ne? Und man ja im Grunde auch sonst gar keine Abschätzungsbasis hätte oder eine viel geringere. Ich weiß nicht, ob ich das richtig beurteile, aber...
Nein, das ist schon so. Es fließt ja auf zwei Wegen ein. Einmal sind die Vorhabenträger mit ihren Fachplanern auch daran gebunden, den Kenntnisstand zu recherchieren. Da fließt ja schon das durch ehrenamtliche Arbeit erworbene Wissen ein. Und der NABU, wenn er sich beteiligt, prüft das ja nochmal mit seinem aktuellen Kenntnisstand ab, ob das zum einen richtig dargestellt ist und ob es dann auch richtig bewertet wurde. Hm. Das sind auch noch zwei unterschiedliche.
Können wir vielleicht mal zwei, drei Beispiele nennen für solche Vorhaben, wo der NABU irgendwie eine Stellung abgegeben hat, die vielleicht auch berücksichtigt wurde?
Also es ist ein ganz aktuelles und auch nicht ganz unumstrittenes Beispiel ist eine Fußgängerbrücke über die Warnow bei Papendorf. Die wird dort von den beteiligten Gemeinden Papendorf auf der einen Seite und Dommersdorf, Kavelsdorf auf der anderen Seite geplant und vorgesehen in Papendorf. Die läuft aber jetzt durch einen Landschaftsraum, den unzerschnittenen Flusstalverlauf der Warnow, der mit mehreren Schutzgebietskategorien, FFH-Gebiet, internationales Vogelschutzgebiet, Naturschutzgebiet, als unzerschnittener Landschaftsraum geschützt ist. Wir haben frühzeitig darauf hingewiesen, dass es Alternativen gibt, diese Fußgängerbrücke beispielsweise bei der Eisenbahnbrücke Nix anzusiedeln oder in der Nähe der Autobahnbrücke über die Warnow, damit die Zerschneidungswirkung jetzt abgemildert wird, weil sie an schon vorhandenen Zerschneidungspunkten mit aufgebaut wird. Dort haben wir praktisch eine ablehnende Stellungnahme geschrieben, obwohl wir eine Warnow-Querung für den Fuß- und Radgängerverkehr grundsätzlich für angezeigt halten und auch begrüßen würden, aber nicht an dem Standort, wo er vorgesehen ist, weil er dort genau die schädliche Wirkung hervorbringt, die nicht gewollt ist.
Und was spricht jetzt dagegen? Wie würde ein Planer das verteidigen, dieses Projekt?
Also gibt's da so eine Diskussion? Dieses Projekt ist jetzt noch in der Schwebe, sagen wir so. Ne? Wir haben unsere Stellungnahme abgegeben. Es ist noch nicht entschieden worden. Es wird sicherlich überlegt, den Vorzugsstandort des Vorhabenträgers, also der Gemeinden, vertieft zu begründen. Wir werden aber von unserem Standpunkt nicht abrücken können, weil wir ihn sehr substantiert ausgearbeitet haben. Wie dann die Genehmigungsbehörde entscheidet, das erschließt sich aus unserer Sicht nicht. Wir haben hier so gute Argumente, dass wir glauben, sie kann an unseren Argumenten auch nicht vorbei. Diese Argumente sind auch nicht nur durch uns vorgetragen worden, sondern auch durch unsere Naturschutzbehörde oder teilweise durch die Wasserbehörde mitgetragen. Wie das ausgeht, wissen wir noch nicht. Das ist offen.
Ja. Aber man steht dann oft auch als Verhinderer da.
das ist, das meinte ich mit diesem diskussionswürdigen Aspekt, ein grundsätzlich positiv zu bewertendes, auch aus Umweltverbandssicht positiv zu bewertendes Vorhaben, ist dadurch, dass es an einem ungeeigneten Standort aus unserer Sicht vorgesehen wird, wird es nicht tragbar für den Umweltverband. Ja? Mhm. Aber nur durch das, also der Standort ist nicht tragbar, das muss ich hier mal dann so darstellen. Der Standort ist nicht tragbar, das Vorhaben an sich ist an Alternativstandorten durchaus durchführbar.
Da könnten wir uns jetzt vielleicht auch noch über das neue Projekt von einem großen Investor hier in Rostock unterhalten, was ich auch sehr witzig finde, also eine Brücke über die Warnow irgendwo zu bauen, gepaart mit einer Insel. Naja, gut, oder sollten wir vielleicht lassen, da hat sich der NABU vielleicht auch schon mal ein bisschen eine Meinung zu gebildet. Aber wir wollen jetzt eigentlich auf die Ornithologie zu sprechen kommen. Denn das ist der Hintergrund des Entstehens dieses Verbandes, der Vogelschutz. Und da frage ich, wie wird man Ornithologe? Wie kommt man dazu, irgendwelchen Vögeln nachzustellen? Schräge Zeisiche und bunte Papageien oder sowas haben wir hier nicht so oft, aber so kleine, unscheinbare manchmal, die irgendwie verborgen leben und so. Wie kommt man da ran?
Also vielleicht aus der persönlichen Erfahrung zwei Erklärungsansätze. Bei mir war es so, dass mein Vater Vogelbücher vorrätig hatte, selbst mal interessiert war, auch ein Fernglas vorgehalten hat und damit ist man dann losgezogen. Wenn man naturbegeistert oder ich sag mal dort nicht gebremst wird, sondern so aufwächst, sich in der Natur und Umwelt bewegt, dann, so war es bei mir, viele Vogelbücher liest und das, was man dort liest, draußen selbst erfährt. Also das bestätigt findet. Das war bei mir der Aha-Effekt, sich immer vertiefter mit der Ornithologie zu befassen. Ein anderer Aspekt ist, und der kommt bestimmt bei vielen anderen auch zum Tragen, man rutscht dann ganz schnell in eine Gemeinschaft hinein. Also man kann sich der Sache viel, viel eher nähern und auch viel schneller Kenntnisse gewinnen, indem man das gemeinsam macht mit erfahrenen Leuten. Und wenn man in dieser Gruppe dann tätig ist, dann gibt es auch eine Art Gruppendynamik, die positiv darauf wirkt, sich dem Hobby oder dem Gegenstand der Freizeitbeschäftigung immer weiter zu nähern.
Wie ist das eigentlich in unserer Zeit? Ich meine, man hat sehr viele Ablenkungsmöglichkeiten, vielleicht viel mehr als noch vor 20 oder 30 Jahren. Natur ist vielleicht nicht mehr so der ganz große Spielraum für Kinder. Wie läuft das mit der Nachwuchsfindung?
Gibt's schwierig. Nachwuchs? Also ich bin ja noch aufgewachsen, als die Ablenkungsmöglichkeiten noch geringer waren. Heutzutage ist das so, dass man Kinder im Kindergartenalter und auch im Grundschulalter sehr leicht abholen kann. Dort ist das, ich sag mal, natürliche Begeisterungsfähigkeit für Natur und Umwelt noch da. Schwierig ist es dann, diese Kinder in das Teenageralter und in das Jugendalter hinüber an dieser Beschäftigung mit dem Gegenstand Natur und Umwelt oder in einem Verband zu halten. Das ist schwierig. Da haben wir hier auch unsere Schwierigkeiten. Also da haben wir sicherlich nicht als Einzige die Schwierigkeiten, aber ein Nachwuchsproblem ist nicht nur bei uns ein heftiges Problem.
Ich hatte vor einem halben Jahr mal die Gelegenheit genutzt, an einer Vogelstimmen-Exkursion teilzunehmen, habe da auch einen kleinen Beitrag drüber gemacht und bin da also doch recht optimistisch rangegangen, habe aber dann festgestellt, dass ich als Laie, also als wirklich Nicht-Ornithologe, da ganz schlechte Karten habe, was das Erkennen von Vogelstimmen betrifft. Also eine Taube, das habe ich noch hingekriegt, also die kannte ich noch irgendwoher. Das war schwierig. Ich mache jetzt mal einen kleinen Test. Wir werden jetzt mal was einspielen und dann würde ich Sie mal bitten, vielleicht mal, ich will Sie hier nicht in die Pfanne hauen, aber vielleicht einfach mal versuchen, diesen Vogel zuzuordnen.
Ja, das dürfte dann der Grünspecht sein, als Vogel des Jahres 2014. Der lachende Hans, ne? Also so heißt er ja und das ist dann dieses Lachen.
Ganz richtig und das habe ich... Das habe ich von der Homepage des NABU mal aufgenommen. Ja, und ist auch gleich zu Ende, genau. Das ist der Vogel des Jahres. Was macht den Grünspecht so interessant, um Vogel des Jahres zu werden?
Also der NABU und der Bayerische Bund für Vogelschutz, die diesen Vogel des Jahres ja jedes Jahr küren, geben auf ihrer Homepage auch bekannt, warum sie den Vogel als Vogel des Jahres wählen. Ich habe auch vorher recherchiert, ich habe mich ein ganz bisschen vorbereitet auf dieses Interview. Hier sollten die Lebensräume in den Vordergrund gerückt werden. Bei dem Vogel des Jahres 2015, beim Habicht, ist es die Verfolgung, die immer noch gegeben ist. Also ein ganz anderes Themenfeld, wo der Fokus drauf gelenkt wird. Aber beim Grünspecht ist es so, dass er tatsächlich in Parkanlagen, lichten Wäldern vorkommt, häufig auch ufernah an Flussläufen, nach meiner eigenen Wahrnehmung. Ich habe ihn selbst gehabt, ich habe in Berlin studiert, an der Technischen Universität in Berlin-Charlottenburg, also mitten im Zentrum habe ich ihn dort auf dem Unicampus gehabt, wie er zwischen Gehwegplatten Ameisen abgeleckt hat. Also die Spechte haben ja so einen langen, so eine lange klebrige Zunge, mit der sie dann Ameisen aufnehmen können. Also es scheint hier der Lebensraum im Vordergrund zu stehen. Ansonsten ist es ein sympathischer Vogel, weil er als lachender Hans mit diesem Namen auch leicht erkennbar ist. Wenn man sich draußen bewegt und ihn dann auch zu sehen kriegt.
Das Schöne ist, dass, wie gesagt, auf dieser Homepage des NABU ja diverse Vogelstimmen auch vorgestellt werden und man kann sich da vielleicht auch so ein bisschen nähern, ne, an diese Geschichte. Vielleicht komme ich mal zu einem Stichwort oder nehme mal ein Stichwort auf, was Sie gerade genannt haben. In der Stadt soll ja die Populationsdichte oder soll die Variabilität oder wie sage ich, die Vielfalt an Vogelarten fast größer sein oder viel größer als in der freien Natur. Wie kommt das zustande?
Also das ist sicherlich zu differenzieren zwischen unterschiedlichen Lebensräumen der freien Landschaft. Wenn wir die Agrarlandschaft heute bei uns hier betrachten, dann ist sie ja häufig monostrukturell. Große Flächen, eine einzige landwirtschaftliche Kultur. Dort ist die Artenvielfalt stark zurückgedrängt. Das ist ja ein allgemeines Phänomen, das ist inzwischen auch allgemein bekannt. Die Stadt ist dann wesentlich heterogener, wenn sie mit Grundzügen durchzogen ist. Mhm. Kleingartenanlagen, Parkanlagen. Der urbane Siedlungskern mit städtischen Einfamilienhausbebauung, Plattenhausbebauung, Hochhausbebauung bietet dann unterschiedlichen Vogelarten, also kleinräumig unterschiedliche Lebensräume und Brutmöglichkeiten. Und dann erklärt sich diese Biodiversität. Dann gibt es ein dauerhaft auch über das ganze Jahr gegebenes Nahrungsangebot für bestimmte Vogelarten. Krähenvögel, Tauben, die auch das ganze Jahr, also insbesondere die Tauben, die das ganze Jahr brüten können dann, wenn sie auf Nahrung zurückgreifen können. Also damit erklärt sich das.
Aber trotzdem, die Landwirtschaft zum Beispiel oder die Landschaft ist ja zum Teil wirklich stark ausgeräumt, sehr einfach strukturiert. Maisanbau beispielsweise hat man jetzt hier in ganz vielen Flächen und so weiter, wird auch immer wieder gern kritisiert. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Vogelbestand? Gibt es da Tendenzen, die in die eher positive oder in die negative Richtung zeigen oder wechselt das mal so ein bisschen ab?
Also das wechselt auch ab. Da bin ich jetzt doch zu viel Laienornithologe als gut genug mit aktuellem Überblick über den Gesamtbestand. Es ist so, dass die Landwirtschaft an sich, ich sag mal, nachdem sie die Landschaft ausgeräumt hat, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts jetzt insbesondere durch chemische Intensivierung oder chemische Behandlung der landwirtschaftlichen Kulturen und durch Einschränkung der Fruchtfolge und Monokulturanbau weiter an Struktur verarmt. Und dort werden dann neben allen anderen Tierarten, die dort vorkommen könnten, auch die Vögel zurückgedrängt. Gerade wir aber in Mecklenburg-Vorpommern haben ja auch noch reichlich Landschaftselemente, die reich strukturiert sind, die abweichen von oder nicht landwirtschaftlich intensiv genutzt sind. Wir haben ja eigentlich noch einen Vorrat, insbesondere wenn wir das vergleichen mit vielen Landschaftsräumen in Westeuropa, sind wir eigentlich noch ganz gut ausgestattet. Wenn man allerdings dann weiter nach Osteuropa fährt, beispielsweise nach Polen, dann wahrscheinlich auch noch weiter, aber in Polen kenne ich es auch persönlich, dort ist die Intensivierung oder die Intensität der landwirtschaftlichen und der Landschaftsnutzung nicht so hoch. Und dort gibt es dann auch hier schon verschwundene Vogelarten noch in gesicherten Beständen.
Vielleicht letzte Frage oder vorletzte. Einerseits für Kinder, die sich engagieren wollen, gibt es die Rudi-Rotbein-Gruppe oder wie die auch heißt?
Ja, also es gibt hier beim NABU eine Rudi-Rotbein-Gruppe. Das ist für Kinder im Vorschulalter vorzugsweise, ich sage so mal von 6 bis 10 bis 12 Jahre. Dann gibt es eine Jugendgruppe ab 10, 12 Jahre bis 14, 15, 16. Und dann gibt es nachher auch eine NAJU-Hochschulgruppe. Also diese drei Gruppen sind bei uns bei der NAJU angesiedelt, bei der Naturschutzjugend, unserer Jugendorganisation. Und wir in Rostock sind da zumindest mit diesen drei Gruppen präsent.
Wenn man jetzt als im vorangeschrittenen Alter lebender Mensch vielleicht auch nochmal so ein bisschen in Richtung Ornithologie schielt, was können Sie da empfehlen so
als es gibt bei uns zwei Gruppen. Also eine, die sich regelmäßig trifft, das ist eine über 30-jährige Fachgruppe Ornithologie, die Arbeitsschwerpunkte Seevogelschutz hatte und hat, dort aber auch noch andere Themenfelder beackert und dann eine inzwischen schon in die Jahre kommende Jugendfachgruppe Ornithologie, dafür stehe ich beispielsweise. Wir haben uns mit städtischen Vögeln befasst, haben also Vögel in der Stadt, Dohlen, Schleiereulen, Turmfalken, dafür auch Schutzmaßnahmen durchgeführt und kontrollieren die jetzt auch noch. Wir haben Greifvogelbringung gemacht. Man kann sich anschließen bei vom NABU oder auch nicht vom NABU geführten Exkursionen, kann man sich Ideen holen, um auch privat zu exkursieren. Man kann sich aber auch diesen Fachgruppen anschließen. Die sind in der Regel offen für Neue. Wenn man sich ein bisschen unwissend fühlt, sollte man sich davon nicht abschrecken lassen. Man muss einfach dabei bleiben und dann kommt man auch in die Thematik rein. Wir haben Rentner, die sich in diese Thematik einarbeiten, die vorher nichts zu tun hatten. Ich sage das mal beispielsweise eine Musiklehrerin, mit der wir jetzt ganz eng zusammenarbeiten, in der Beringung von Vögeln, die hat dann ihren Beringer gemacht oder so. Die hat sich also in der zweiten Lebenshälfte, so nenne ich das mal, in ein ganz neues Themenfeld eingearbeitet und sehr versiert entwickelt dort.
Wunderbar. Und wir müssen sowieso nach neuen Betätigungsfeldern suchen, wenn wir also doch alle in Zukunft viel älter werden oder so sein werden oder wie auch immer. Ich habe letztens gerade gelesen, dass also Kinder, die jetzt geboren werden, also schon zu 50% die Chance haben, 100 Jahre alt zu werden. Herr Emmerich, schönen Dank, dass Sie gekommen sind.
Ja, keine Ursache.
Und wer sich mit Ihnen in Verbindung setzt, macht das ganz gern über die Homepage, ne, auf der im Internet oder sowas, braucht man eigentlich nur NABU mittels Mecklenburg einzugeben und dann hat man den Kontakt. Das war's für heute, denn die Sendezeit ist...